bei Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin. Wir haben Freitag, den 26. November. Es ist ungefähr 4 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, welches unsere Kiezkicker vorgestern sogar schon mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Ja, auf dem Freitag nach dem Spiel habe ich noch nie aufgenommen, das ist noch ein bisschen ungewohnt. Burgstaller macht in der 2. Minute das 1:0, Chiré in der 14. das 2:0. Höhn hat dann noch kurzzeitig den Anschlusstreffer gemacht in der 67. und in der 79. hat Chiré dann den Endstand, das 3:1 erzielt. Ich bin Bobby und jetzt kommen wir direkt einmal schon zum Werbeblock. Unseren Sponsor, den kennt ihr ja schon, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Und nachdem ich mir gestern in Leverkusen den Arsch abgefroren habe, freue ich mich jetzt, dass ich hier in meinem Warmzimmer am Schreibtisch sitzen kann, obwohl meine alte Gastherme mit Energieausweis D sehr weit von A++ entfernt. Ich glaube, ist auch nur bis A++ ausgezeichnet, weil die so alt ist. Aber es ist ein anderes Thema. Ich freue mich jetzt hier zu sitzen und mir das Samoa-Bier dabei ein bisschen einzuschenken. Das ist als pure Erfrischung wird das betitelt. Das passt ganz gut, wenn man jetzt in seinem Warmzimmer sitzt. Ihr könnt ja auch mal auf der Internetseite gucken, ob ihr vielleicht nicht für den Frühling, aber was für die Winterzeit findet, unter www.kehrwieder.bier, englische Schreibweise. Und wie immer Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Das war's auch schon mit dem Werbeblock. Und wie ihr sicherlich erwartet habt, ist Stefan auch heute wieder dabei. Na?
Hi Bobby, grüß dich.
Ja, schön, dass du wieder hier bist. Vielleicht hast du ja einmal Lust, um ein bisschen reinzukommen, irgendwie ein bisschen deinen Tag zu beschreiben oder deine An- und Abreise. Das war jetzt schon in kürzester Zeit dein zweiter Ausflug nach Hamburg. Und auch, ob du alle deine Termine geschafft hast. Du wolltest ja auch noch ein paar Leute treffen.
Ja, richtig, war mein zweiter Ausflug innerhalb von kurzer Zeit nach Hamburg, nach St. Pauli. Der erste war schöner, da war nämlich kein Spiel. Nein, aber hat eigentlich soweit alles geklappt. Ich habe auch einige Leute getroffen vorm Spiel, auch nach dem Spiel. Wir waren meistens aber auch draußen gestanden, also auch was hatten da entsprechend Abstand gehalten, was jetzt die Corona-Geschichten angeht. Ich hatte mich mittags auch nochmal auf dem Spielbudenplatz an der Teststation testen lassen. Das war auch gut. Ja, es war auch kalt dann, muss ich schon sagen, weil du gestern von Leverkusen gesprochen hast. Auch ich fand es abends dann schon frisch und da hinten im Gästeblock bei uns, irgendwie vielleicht zieht es da auch ein bisschen mehr durch. Und wenn dann da nicht so viele Leute stehen, dann ist es auch nicht so warm außenrum. Also ja, ich war dann auch froh, nach dem Spiel dann wieder wieder ins Viertel zu laufen und war dann wieder etwas angenehmer.
Du meintest ja gerade schon, dass der Gästeblock nicht ganz so gut gefüllt war. Der war ja auch sehr klein gehalten, irgendwie nur ganz links auf der Nord, irgendwie ein Zehntel von der Tribüne oder so. Weißt du denn, wie viele Leute mit waren? Ich habe irgendwie nur gehört, dass auch ein Bus aus Sandhausen gekommen ist.
Nein, es ist kein Bus gefahren. Ich schätze, es waren vielleicht jetzt knapp 100 Leute, wobei da jetzt auch nicht alle aus Sandhausen waren. Da waren auch einige, ich habe einen Freund, der mit mir Abi gemacht hat, der wohnt in Worpswede bei Bremen. Der ist mit seinen Kindern zum Beispiel rübergekommen. Wir haben Leute, die in Hannover wohnen, die aus Sandhausen kommen, die dann darüber gefahren sind. Also so ein paar, ich sage jetzt mal, auswärts Sandhausen-Supporter. Das ist natürlich ein bisschen nicht vergleichbar mit St. Pauli, weil wir dann doch einige weniger haben. Aber von daher, es war sehr übersichtlich bei uns im Gästeblock. Und eigentlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit für den FC St. Pauli, weil durch das Dom war, war ja der Nordeingang bei euch irgendwie gesperrt. Und ich hatte den Eindruck, die ganzen Nordfans, Nordkurvensteher oder Sitzer, die sind auch mit durch den Gästeblock reingegangen. Also da gab es null Fantrennung. Selbst bei uns unten im Gästeblock war die Tür auf. Also wir hätten sogar rübergehen können zum St. Pauli-Block oder die Leute sind rübergegangen. War ja aber auch gar kein Problem, war gar kein Stress und war alles gut. Das Einzige, da muss ich sagen, was blöd war, die Schlange vorm Bierstand, die war Ewigkeiten lange. Und da hast du dann, also ich habe mich dann nicht angestellt, aber ein Freund hat sich doch hingestellt und hat es dann 25 Minuten gedauert. Also lieber FC St. Pauli, das fand ich nicht so gut.
Ja, ich versuche das mal irgendwie weiterzureichen. Das kann ja nicht angehen. Aber bei uns auf der Gegengerade hatte sich irgendwie das in Anführungsstrichen Gerücht rumgesprochen, dass ein Bus aus Sandhausen gekommen war. Aber ist ja schlussendlich auch egal. Ich habe das nicht ganz genau mitbekommen. Wort, euer Fanlied vorm Spiel gespielt, weil das hatte ich gar nicht
Ja,
mitbekommen.
das lief, wobei das war jetzt ein nicht dieses klassische Fanlied, das da aus den 60er Jahren so unsere Farben sind schwarz-weiß, sondern das war ein anderes Lied. Das hat sogar ein Freund von mir auch mal damals mitkomponiert. Die machen so ein bisschen, sind Musiker, der spielt in der Queen Coverband und die hatten mal vor ein paar Jahren so ein Lied da zusammengebastelt und komischerweise lief dieses Lied jetzt als das erste Mal am Millerntor. Ich habe es ihm dann auch gleich auf WhatsApp geschickt, ey, dein Lied läuft hier gerade in St. Pauli. Ja, hab dann auch ein, zwei Nachrichten auf Twitter bekommen. Ja, schön, dass ihr da seid, aber übers Lied müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja, natürlich, es ist immer Geschmackssache und Fußballlieder sind jetzt nicht so einfach zu schreiben, aber das wurde gespielt auf jeden Fall vorm Stadion, vorm Spiel, ich habe es gehört, ja.
Ja, ist ja alles Geschmackssache. Wir haben auch von der Gegend gerade das Banner von eurem Fanclub gesehen.
Ja,
Was,
das hing.
hast du das mitgebracht? Waren da noch
Ja.
andere von da?
Nee, das habe ich mitgebracht. Das Banner hatte ich aufgehängt. Es waren dann noch zwei andere Banner, die waren nicht von mir. Das eine war, also die waren aber eher so, das eine war kein Fußball den Faschisten und noch ein anderes. Also fand ich ja schön. Also ich habe die das erste Mal da bei uns gesehen im Blog von den Leuten, aber war ja auch ein schönes Zeichen und passt natürlich auch in St. Pauli entsprechend.
Ich muss jetzt auch einmal schon mal einen Tick vorgreifen für was nach dem Spiel passiert ist, weil das war für mich das Highlight an dem Abend. Und zwar einer von euren mitgereisten Fans hatte auch ein selbstgeschriebenes kleines Plakat dabei. Da standen zwei Worte drauf und eine Zahl. Und zwar Trikot, Höhn und die Nummer 15. Und dann ist nach dem Spiel noch Emanuel Höhn hingekommen, hat ihm das Trikot in die Hand gegeben, ohne ein Wort zu sagen. Und beide waren glücklich. Das war für mich die Szene des Spieltags.
Ich habe den Jungen gesehen, ich glaube, der war gar nicht aus Sandhausen. Der hat, ich meine, wenn ich es richtig gesehen habe, weil auf Emanuel Höhn hat auf Instagram dann was gepostet. Ich glaube, das war jemand aus Kiel, der aber trotzdem bei uns im Gästeblock dabei war, war ein junger Kerl. Gönne ich ihm, ist ja auch in Ordnung, wobei man natürlich sich über diese T-Shirt- oder Trikotschilder. Ist nicht unbedingt mein Ding, na gut. Aber ja, nee, hat mich auch gefreut, aber um es vorwegzunehmen, mein Highlight war das nicht. Mein Highlight war auch nicht das Spiel, das sowieso nicht. Ich fand es absolut überragend und das hatte ich auch, glaube ich, auf Twitter geteilt, als in der Halbzeitpause eure blinden Fußballer zur deutschen Meisterschaft oder die Ehrung bekommen haben für die deutsche Meisterschaft und hatten dann ihre Stadionrunde. Ich glaube, das war einfach die Jungs und die Mädels, die da dabei waren, die hatten sich so gefreut, die waren so emotional, die Kurve, die Welle mit allen Blöcken gemacht und war einfach schön. Und auch wir haben applaudiert, als sie bei uns vorbeigelaufen sind. Und Wolf, der mit dir ja auch die Millern-Ton oder nee, die Blindenreportage oft macht, lief dann da hinten mit dem Banner noch um. Fand ich einfach wirklich super und toll. Und von hier aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die blinden Fußballer. Das war für mich das Highlight des Spiels.
Ja, ich muss auch einmal gestehen, ich war ja, habe ja auch für dieses Spiel die Blindenreportage mit Wolf gemacht. Der kam dann auch Ende der Halbzeit wieder und war ein bisschen sprachlos. Also es waren echt wirklich schöne Bilder da unten zu sehen. Da hat man wirklich die Freude im Gesicht gesehen. Ja, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Das erste Mal, seitdem Timo Schulz Trainer ist, zumindest habe ich das so mitbekommen, hat er 5 Wechsel vorgenommen. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich, weil eigentlich wechselt er immer nur ein, zweimal, wenn es relativ gut läuft. Aber nach dem desolaten Auftritt in Darmstadt hat er Olsen, Lawrence, Smith, Becker und Mackinock reingebracht. Wir hatten ja im vor dem Spielgespräch kurz drüber gesprochen. Bei euch waren trotz, ich sag mal, Quarantäne vorher und auch 4 Tage vorher das Spiel keine Wechsel. Warst du überrascht?
Jein, also ich kenne ja dann doch Alois Schwarz, der dann generell ungern wechselt, schon immer. Und irgendwie wahrscheinlich sind es momentan einfach die besten 11, die wir hatten. Und hat mich da nicht ganz so gewundert. Und ja, aber hat trotzdem nicht ganz gepasst.
Ja, kommen wir gleich genau zu. Nur einmal der Vollständigkeit halber. Aus bekannten Gründen hat USP keinen organisierten Support gemacht. Ich finde, das hat man auch ein bisschen in der Stimmung im Stadion gemerkt. Aber da hat ja auch, ich glaube, Tim im Nachbericht oder Mike in der Lage noch schon noch ein, zwei Sätze zugeschrieben. Da könnt ihr ja zur Not noch mal reingucken. Dann lass uns mal ins Spiel reingehen. Das ging ja direkt furios los in der zweiten Minute. Ja, den kann man da mal so einschweißen oben rein, oder?
Ja, überragend. Also ich habe es jetzt auch nochmal in der Zusammenfassung in der Sportschau oder Sport1 war es, glaube ich, nochmal das Tor gesehen. Es ist ja immer nochmal was anderes, Stadionperspektive und dann die TV-Bilder. Genial gemacht. Chiré mit der Hacke, Burgstaller guckt genau ins lange Eck. Ich glaube, keine Chance für den Torwart. Ja, und wenn wir ehrlich sind, nach 2 Minuten war eigentlich das Spiel dann für den SV Sandhausen schon gelaufen.
Ja, muss gerade einmal gestehen, ich musste gerade noch einmal googeln, welcher der starke Fuß von Burgstaller ist. Der ist ja eigentlich Rechtsfuß und den dann mit links so zu machen, also wirklich Respekt. Also es wirkte auch vorher schon, als wenn er beidfüßig wäre, aber jetzt kann ich das schlussendlich komplett unterschreiben, dass er Guido Burgstaller beidfüßig sehr gut beschlagen ist. Und ja, du hast ja gerade schon gesagt, nach 2 Minuten war das Spiel durch. Ich fand, das hat auch vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten, aber auch in den ersten Sekunden so gewirkt, als wenn ihr so ein bisschen das Spiel nicht richtig angenommen habt oder schon so ein bisschen aufgegeben habt, weil irgendwie in den ersten 20 Minuten, auch wenn ihr mal am Ball wart, habt ihr den direkt hinten rausgeschlagen und seid auch gar nicht richtig rausgerückt, stand irgendwie von der ersten Sekunde schon richtig tief. Das war irgendwie nicht so ein guter Start ins Spiel für euch.
Genau, also es hat auch unser Trainer im Nachgang gesagt und ich kann hier auch die Analyse von Tim vom Millanton gerne hervorheben, der das auch perfekt analysiert hat. Unsere Aufstellung, unsere Taktik in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde ging total in die Hose. Die Überzahl von hinten raus mit einem Stürmer, dieses 4-1, 4-1, da waren immer Räume frei für den FC St. Pauli. Unsere Leute standen zu weit weg oder wussten dann teilweise gar nicht, wo sie jetzt. Dickmeier musste dann einen Schritt nach vorne gehen, dann war hinten dran wieder ein Loch und dann war es natürlich so: St. Pauli, die Pässe kamen direkt auf den Fuß, die kamen direkt auf den Mann. Und wie du auch sagtest, bei uns, wir hatten dann mal den Ball, dann ist er nach vorne gespielt worden, aber so ungenau, dass er gleich wieder weg war oder gleich auch zum Gegner. Also erste Halbzeit war, die ersten 20 Minuten waren, ich sage, eine Katastrophe aus Sandhäuser Sicht. Da müssen wir froh sein, dass es nur 2-0 steht oder stand zu diesem Zeitpunkt. Respekt vor der Leistung von St. Pauli, die das wirklich klasse, souverän runtergespielt haben. Die haben Fußball gespielt, wirklich guten Fußball und es war dann dringend notwendig, dass wir einen Wechsel gemacht haben, dass Bachmann im Mittelfeld rausgenommen wurde, der zwar stinksauer war, ob ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen seiner Leistung, weil er war jetzt auch nicht der Schlechteste. Er war auch das Opfer von der Taktik des Trainers letztendlich und kann ihn da natürlich verstehen. Als Spieler willst du immer spielen. Aber die Umstellung hat dann letztendlich schon was gebracht. Ich meine, St. Pauli hat nicht mehr so die Räume gehabt, dann ab einer halben Stunde, war natürlich nach wie vor noch die bessere Mannschaft. Aber wir konnten uns einigermaßen besser ins Spiel dann wieder finden und von daher war das dringend notwendig, diesen Wechsel zu tun.
Ja, das fand ich auch der Wechsel. Ich glaube, da war ja in der 36. Da habt ihr auch mit zwei Stürmern vorne gespielt. Ich glaube, 4-4-2 dann. Habt euch auch ein bisschen getraut, mutiger vorne anzulaufen. Also man hätte ja auch das System umstellen können ohne einen Wechsel. Aber wenn man nochmal einen Spieler rausnimmt und noch einen zweiten Stürmer bringt, dann ist das ja auch nochmal ein Signal an die Mannschaft. So, ey, wir müssen jetzt mal hier was ändern. Aber das hat, finde ich, auch schon das Spiel verändert, während wir euch die erste halbe Stunde echt schon überlaufen haben und das zweite Tor können wir gleich auch nochmal gucken, aber da hatte Burgstaller in der 7. ja auch noch eine Chance. Aber danach ist das Spiel, oder hattet ihr, ich sag mal, wir hatten trotzdem noch die Spielkontrolle, aber nicht mehr so unendlich viele Chancen. Und beim zweiten Tor fand ich ganz interessant. Erstes Tor haben wir ja gerade schon besprochen, da hatte Becker den langen Ball ja auf Schiré gespielt in 16er rein, den er mit der Hacke zurückgelegt hat. Und beim zweiten Tor war es relativ ähnlich. Diesmal über die linke Seite. Da hat Erik Smief den Ball auch tief in 16er rein zu Hartl, den dann in den Rücken legt und Schiré im Fallen ihn links oben reinschießt. Aber da hat er auch unglaublich viel Platz im 16er oder im Fünfer. Das fand ich auch ziemlich, oder aus eurer Sicht erschreckend, dass ihr, obwohl ihr die erste halbe Stunde so tief stand, dass irgendwie Schiré beim zweiten Tor trotzdem so frei im 16er zum Schuss kommen kann.
Ja, das war erschreckend, kann ich dir nur zustimmen.
Ja, ich habe mir eine Torschance für euch notiert von Ter Stroth, der Kopfball in der 30. Das war noch ein bisschen vor der Umstellung. Also Flanke aus dem Halbfeld, ihr köpft da auch richtig gut, relativ kräftig, knapp am Tor vorbei. Aber ich glaube, ein Tor hättet ihr in der ersten Halbzeit nicht wirklich verdient gehabt.
Auch hier stimme ich dir 100% zu. Der Kopfball war nicht schlecht von Testroth und manchmal ist es ja in einem Spiel so, du bist gar nicht da und dann schießt du aus dem Nichts irgendwie ein Tor und dann kippt das Spiel in die andere Richtung oder du bist auf einmal wieder drin. Wäre natürlich unverdient gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber also wie gesagt, ich glaube, da haben nicht viel Zentimeter gefehlt bei dem Kopfball, dann wäre da was möglich gewesen, aber war nicht so. Erste Halbzeit, glaube ich, war alle froh, dass sie dann rum war. Und naja, in der zweiten Halbzeit war es etwas besser, aber ich glaube, da hat auch dann der FC St. Pauli vielleicht schon ein bisschen runtergeschaltet. Ich meine, das Spiel war wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt vom Kopf her schon gewonnen. Ja, und trotzdem haben wir irgendwie da noch, ich glaube, Tor nach Ecke, Tor nach Standard, ist ja auch eine beliebte Geschichte bei St. Pauli. Ist diese Saison, glaube ich, noch nicht so oft passiert, aber dann hat es der SV Sandhausen gemacht. Dann haben wir nämlich in der 67. Mai nicht den 2-1 Anschlusstreffer erzielt durch Immanuel Höhn.
Ja, es war auch schon sein drittes Saisontor. Für den Innenverteidiger echt viel zu diesem Stand der Saison. Hat er die alle mit Kopf gemacht, die anderen beiden auch?
Nee, also das eins hat er ja letzte Woche gegen Nürnberg. Das war so ein Schuss aus 20 Metern gemacht. Und ganz ehrlich, ich muss gerade überlegen, was er noch gemacht hat. Kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, gegen wen er das andere Tor gemacht hat. Aber natürlich beim Eckball ist es ja so, dass die Innenverteidiger meistens mit vorne dabei sind, allein wegen der Kopfballstärke. Und von daher stand er da vorne dann goldrichtig. Und in dem Moment, die St. Paulianer hatten ihn nicht auf dem Schirm. Er war dann hinten ganz frei im Ende vom 5-Meter-Raum. Und ja, hat das Ding auch schön reingeköpft.
Ja, also von der Eckenvariante, oder es hätte man relativ leicht verteidigen können. Also, das ist mit einer der ersten Standardvarianten, die man eintrainiert, irgendwie scharf auf dem ersten Pfosten und auf dem zweiten Pfosten verlängern. Und wenn dann halt bei Höhen niemand mitläuft, der hat ja auch echt viel Platz um sich rum, obwohl er ja nur 3, 4 Meter vom Tor war. Aber den hat er dann doch sehr energisch reingeköpft. Ja, dann lass uns nochmal über die eine Szene sprechen, wo es noch, oder ihr hattet ja, wo da ihr das Tor gemacht habt. Hattet ihr noch mal zwei Torschancen danach? Einmal der Schuss von Ter Stroth und ich glaube, da war es Conte, der den Ball im 16er sich ein bisschen zu weit
Genau, ja.
vorlegt. Hat's da
Das war so eine Situation, wie ich eben erwähnt habe. Eigentlich bist du nicht im Spiel drin, dann machst du aber den Anschlusstreffer und ja, lass mal Conte den Ball richtig treffen, als er da aus 12, 13 Meter im 16er drin ist. Dann schwupp steht es 2-2 und das Spiel kippt oder zumindest ein klarer Favorit wie St. Pauli, die das Spiel klar im Griff hatten. Auf einmal wackeln die wieder. Ihr habt nicht richtig gewackelt, aber es wäre möglich gewesen. Und aber ich glaube, ihr habt dann auch wieder die Zügel entsprechend etwas angezogen und auch frische Leute gebracht mit Matanovic, Benatelli, Irvine kam dann ja auch noch rein und gerade Matanovic hat ja dann teilweise auch im 16er mehrere Sandhäuser manchmal stehen lassen, hätte auch einen Elfmeter kriegen können, als Höhn ihn auch ich glaube, am Bein oder am Schienbein trifft. Ja, also der Videobeweis hat es wohl geschaut, aber nicht gepfiffen. Aber ich glaube, über den können wir uns auch nochmal unterhalten, weil beim dritten Tor von auch Matanovic, schöner Konter auf Chiré vorgelegt. Er jubelt auch schon, bevor Chiré den Ball ins Tor geschossen hat. Auch schönes Tor. Natürlich abseits verdächtig, aber dass dann der Videobeweis, ich glaube, 4 bis 5 Minuten braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Also das war jetzt wirklich, sorry, da geht jede Lust am Fußball verloren, wenn du dann da drin stehst. Und es wurde ja auch etwas kälter dann im Stadion und dann stehen die Leute da rum und keiner weiß, was Sache ist. Es war knapp, sorry, im Zweifel dann halt immer für den Angreifer, ist meine Meinung, wenn du es nicht wirklich eins mit einer Linie oder wie klar belegen kannst. Fand ich absolut daneben, diese Entscheidung des Video oder diese lange Entscheidung des Videoassistenten.
Ja, also 4 Minuten sind auch, also das kann man einfach nicht machen. Und wenn es dann so knapp ist, hast du ja schon gesagt, wenn du es nicht genau belegen kannst, dass es kein Abseits war, so dann musst du es halt einfach laufen lassen und dann kannst du es auch schneller machen. Und
Genau.
bei der anderen Szene hast du ja auch schon erwähnt, beim Elfer, verstehe ich, also wir hatten oben Gott sei Dank einen Fernseher, da konnten wir es nochmal sehen. Also er trifft ihn am Schienbein, aber er hat schon Also wollte durchziehen, sieht, dass er ihn dann trifft, hat dann schon einen Tick abgestoppt, aber er trifft ihn halt trotzdem. Da denke ich mir dann aber halt auch in Situationen, wenn es halt so klar ist, das haben sie sich auch relativ lange angeguckt, denn lass den Schiedsrichter doch einmal nach draußen gehen und sich das angucken, wenn das so strittig ist.
Also es gab schon für weniger Elfmeter, sage ich mal so. Und von daher, im Endeffekt ist egal, 3-1 gewonnen, alles gut. Aber es ist halt auch, ich glaube, der Videobeweis in den letzten Spielen, auch letztes Wochenende gab es ja in Bremen gegen Schalke einen Elfmeter, der sehr fragwürdig war. Also trotz Videobeweis, ich weiß nicht, ob wir wirklich besser geworden sind.
Nee, die menschlichen Fehler gibt es halt immer noch. Jetzt werden sie halt ja nur vom Computer anstatt direkt auf dem Feld gemacht. Also weiß ich, also verlierst halt einfach nur Zeit und irgendwo werden die Fehler eh gemacht, wenn, was ja, also ist ja normal, ist ja menschlich, ist ja auch in Ordnung. Aber dann kann man sich den Zwischenschritt auch sparen und die Minuten. Aber du hast ja schon gesagt, 3-1 verloren. Also müssen wir, glaube ich, auch nicht darüber reden, dass es ein verdienter Sieg war. Würdest du denn schon so weit gehen und sagen, dass der Trainerwechseleffekt jetzt vor allen Dingen nach den letzten beiden Spielen, was die Punkteausbeute geht, so ein bisschen verpufft ist bei euch?
Wenn du die Punkte anschaust, ja. Also, wobei, ich sag mal so, Schwarz hatte ja seinen Fehler dann eingesehen, auch wenn natürlich schon eine halbe Stunde gespielt war und hatte umgestellt in der Mannschaft. Danach lief's ja besser und man muss ja auch sagen, also jetzt auch Gegner wie letzten Freitag, Nürnberg, St. Pauli oder jetzt auch am nächsten Samstag, wo wir in Schalke spielen, das ist momentan einfach eine andere Liga, in Anführungszeichen. Also die sind einfach momentan stärker, als wir das sind. Da müssen wir uns vielleicht auch nicht messen mit diesen Teams. Aber irgendwo musst du natürlich trotzdem punkten, weil ohne Punkte kommst du da unten auch nicht raus. Und es wird verdammt eng diese Saison auch wieder werden. Von daher, ja, mal schauen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, sind natürlich mit Nürnberg jetzt auf St. Pauli, sind natürlich schon schwere Gegner. Aber eigentlich ist es so, wenn man unbedingt oder wenn man muss, in der zweiten Liga kann man jeden schlagen. Das hat man schon so oft gesehen. Also eigentlich so nach Spielplan gucken ist auch nicht immer, kann man auch nicht alles mit begründen. Du hast jetzt ja gesagt, ihr spielt auf Schalke, was am Samstag, was erwartest du denn da oder was erhoffst du denn da?
Ja, aktuell nicht so viel.
Ja, das hört sich traurig, also hört sich schon bescheiden an.
Das hört sich schon bescheiden an. Wir spielen jetzt Schalke, dann kommt Paderborn. Eigentlich, wenn du jetzt mal die Tabelle anguckst, also St. Pauli erster, Nürnberg war, glaube ich, fünfter oder sechster. Schalke ist da irgendwo genau in der ähnlich wie Nürnberg. Paderborn, glaube ich, zweiter oder dritter. Und dann kommen halt immer wieder so Spiele wie jetzt die erste Halbzeit oder die erste halbe Stunde von uns. Ja, und dann, also von daher, die Hoffnung ist natürlich immer da und jetzt hoffen wir halt auch wieder, Mensch, jetzt wissen Sie ja auch in St. Pauli, das war nichts, die erste halbe Stunde, da muss jetzt in Schalke wieder anders auftreten. Schalke spielt auch ein bisschen anderes System wie der FC St. Pauli. Ja.
Ja, ist leider nicht alles nicht so rosig bei euch, weil Aue fängt jetzt auch noch an zu punkten.
Genau, ja.
Ja, die Trainerkarte hat man schon gespielt, ist schwierig.
Genau. Du sagst es.
Ja, wir haben unser Programm, sind ja noch vier Spiele Herbstmeisterschaft zwischen Ausspiel, aber dann ist Winterpause, haben wir auch noch ordentliche Brocken vor der Brust. Wir spielen jetzt am Sonntag in Nürnberg. Da ist das vor dem Spiel auch schon von Kasche Online, da könnt ihr auch gerne reingucken. Aber es wird für uns auch schwer. Jetzt haben wir das Glück, dass wir schon 3 Punkte Vorsprung haben als Erster. Aber in Nürnberg, dann kommt Schalke und in Düsseldorf spielen wir danach, weil auswärts haben wir ja auch noch nicht so viele Punkte geholt. Das wird auch schwierig. Aber das ist mir vor dem Spiel oder in der Vorbereitung für das AFM-Rad ist mir aufgefallen. Ihr habt ja schon, hat mir auch kurz angesprochen, schon 10 Punkte auswärts geholt. Das ist ja eigentlich, kann man ja fast schon sagen, dass die Auswärtsspiele für euch richtig wichtig sind.
Im Prinzip schon. Letztes Jahr war es gerade umgekehrt. Da haben wir von 34 Punkten 31 Punkte zu Hause geholt. Wir haben noch keinen Heimsieg dieses Jahr. Und das ist natürlich zu wenig.
Ja, normal sagt man ja auch immer, dass man zu Hause den Klassenerhalt schafft, so wie ihr letztes Jahr.
Genau. Und auswärts ist es halt dann nochmal noch mal einen Tick schwieriger. Und von daher, ja, mal schauen. Du hörst, ich bin
Ja.
ein bisschen frustriert ja, auch enttäuscht natürlich. Und jetzt muss die Mannschaft mir ein Zeichen geben, dass meine Hoffnungen auch wieder zurückkommen.
Kommen denn, wir können ja mal nach ein bisschen Hoffnung suchen, kommen denn noch zeitnah ein, zwei von euren verletzten Spielern zurück?
Das ist auch schwierig. Also einer, der uns vielleicht fehlt, ist Julius Biada, der im offensiven Mittelfeld im letzten Jahr eigentlich eine gute Rolle gespielt hat, der dann aber auch schon teilweise diese Runde noch gar nicht gespielt hat. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, den könnten wir gebrauchen. Wir haben dann Gianluca Gaudino, der jetzt auch mit Corona ausgefallen ist und immer noch nicht ganz im Mannschaftstraining oder noch nicht voll dabei ist, auch im Kader jetzt am Samstag, am Mittwoch nicht dabei war. Das ist aber auch so eine Wundertüte, den kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen, weil er halt kaum gespielt hat. Ja, und vorne drin, Keita Ruel ist auch noch verletzt. Aber ich glaube, da sind wir mit Testrot eigentlich ganz gut bestückt. Ja, ich vermute, wir werden in der Winterpause auch nochmal ein, zwei, drei Verpflichtungen tätigen, um in der Rückrunde dann das irgendwie noch zu retten.
Seid ihr finanziell so aufgestellt, dass ihr vielleicht ein, zwei Spieler ausleihen oder noch holen könnt? Ist das möglich in eurem Budget?
Also ich denke, es wird möglich sein müssen, wenn wir nicht weiter vorankommen, dass du dir da noch vielleicht frische Luft noch mit in die Mannschaft holst. Es ist wie immer, natürlich ist es dann irgendwo eine Investition, die vielleicht auch irgendwo mal wehtut. Wenn du absteigst, tut es halt noch viel mehr weh, auch auf der finanziellen Seite. Und wahrscheinlich deswegen vermute ich, dass da definitiv Budget freigeschaufelt wird, um den einen oder anderen Spieler im Winter zu verpflichten.
Das haben wir ja letztes Jahr im Winter haben wir ja auch ordentlich Spieler noch verpflichtet und auch Spieler, die auch wahrscheinlich ein sehr gutes Gehalt bekommen haben.
Aber
Deswegen,
sie haben die Kurve gebracht und
ja.
Mamouche und Kollegen, das waren ja schon wirklich richtige Glücksgriffe. Und ja, das klappt nicht immer, aber die Hoffnung ist natürlich dann auch bei den Vereinsverantwortlichen. Das ist so irgendwie eine der letzten Chancen, bevor du wieder einen Trainer wechselst, nochmal hier irgendwie frisches Blut reinzuholen und die Mannschaft dann vielleicht wieder auf die positive, mal mit einer positiven Serie in die Rückrunde starten lassen. Aber ja.
Ja, irgendwas muss man ja versuchen.
Genau.
Aber ich merke, Stefan, die Laune wird nicht besser, wenn wir weiterreden. Deswegen
Das ist richtig, ja.
will ich dich, glaube ich, mal erlösen. Wir
Das ist lieb.
werden dich ja sehr wahrscheinlich mindestens noch einmal in der Rückrunde hören, je nachdem, wie unsere oder eure Saison weiter verläuft. Willst du denn noch irgendwas loswerden jetzt zum Ende? Oder ist die Stimmung so schlecht, dass wir einfach so beenden wollen?
Ja, also meine Stimmung, wie gesagt, wenn ich verliere irgendwo in der zweiten Liga, dann natürlich am liebsten gegen den FC St. Pauli. Von daher, und wie gesagt, ihr habt ja wirklich gerade in der ersten halben Stunde ein überragendes Spiel gemacht. Das hat wirklich auch Spaß gemacht, dazu zu schauen. Da ziehe ich mich dann ein bisschen auch mit hoch mit eurer Leistung, aber irgendwie muss jetzt beim SVS mal der Knoten platzen. Wir müssen einfach da auch mal, letztendlich musst du jetzt wieder Punkte holen und ja. Mal gucken, vielleicht klappt es ja am Samstag in Schalke. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall im Rückspiel hören und sehen wir uns vielleicht hoffentlich auch wieder. Und nächstes Jahr, also ich glaube nicht, dass wir mit euch aufsteigen werden in die erste Liga. Von daher gucken wir mal.
Ja, wunderbar. Denn ich sage dir wie immer danke, Stefan. Und auch alle Hörer und Hörerinnen, danke für euer Interesse und viel Spaß, falls ihr nach Nürnberg fahrt oder es zu Hause guckt oder hört, wie auch immer. Genießt das Wochenende und viel Spaß beim nächsten Spiel. Tschüss!
Ciao.